Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem unbekannten Radsport-Podcast mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer. Und ich glaube, den hast du schon mal gebraucht, den Gag, aber den nehmen wir trotzdem.
Wir haben gerade ein bisschen eine Kreativitätsphase, oder? Die uns ein paar. Man sieht es jetzt gerade wieder, ich habe jetzt nämlich gerade einen Blödsinn gesagt. Ich würde sagen, wir haben gerade eine Schwäche in der Kreativitätsphase, wenn es um Intros geht. Deswegen machen wir vielleicht gar nicht viel Vorgeplänkel, oder?
Genau, wir sitzen da auch herinnen in der Sauna, die Luft ist schlecht, das Gehirn ist Sauerstoff unterversorgt.
Der Schweiß fließt in Strömen, der Flüssigkeitsverlust ist hoch und der Flo ist jetzt ja theoretisch gerade unterwegs. Also wir haben wieder ein bisschen in der Zeitachse gespielt und die Episode, die wir jetzt hören, haben wir schon vor einigen Tagen aufgenommen.
Aber wenn sie rauskommt, sollte ich vor 6 Tagen beim Three Peaks gestartet sein.
Und vielleicht kommst du in diesen Momenten ins Ziel. Am besten, ihr verfolgt den Hashtag oder den @DontatFlo auf Instagram. Das ist ja der einzige Kanal, den du bedienst.
Ganz genau. Und ja, da sollte der Dotwatching-Link, aber jetzt noch zum Dotwatchen anfangen, vielleicht, hoffentlich schon zu spät.
Aber Dotwatchen ist ein gutes Thema. Wir haben heute jemanden Großartigen zu Gast, nämlich die Jana Kesenheimer. Sie war schon einmal bei uns. Wir haben auch über ihren großartigen Film gesprochen mit dem Stefan, der den Film produziert hat, nämlich über das Three Peaks. Passt insofern auch super zum Thema. Flo, du bist gerade unterwegs. Und Jana hat heuer was anderes vor, auf das sie jetzt schon sehr ausgiebig und intensiv vorbereitet, nämlich am Transcontinental Race teilzunehmen. Sie hat unlängst das Unknown Race gewonnen und schon sehr, sehr viele andere, unzählige, um genau zu sein, über 15 Langstrecken-Events bestritten. Und wir freuen uns heute, mit ihr ein bisschen einzutauchen in die letzten Rennen und in die TCR-Vorbereitung.
Vor allem die TCR-Vorbereitung war für mich total spannend, weil obwohl ich da mit dir ständig im Podcast sitze, für mich ist das Rennen immer noch so weit weg und es ist dann auch cool, wieder mal eine andere Perspektive zu hören.
Viel Spaß.
Ja, genau, wir sind schon fertig.
Wir wollten kein langes Intro machen. Wir steigen jetzt ein ins Gespräch mit der Jana, die uns aus Innsbruck zugeschalten wurde oder sich zugeschalten hat.
Jetzt würde ich sagen, zuhört, aber sie hört uns nicht zu. Wir hören ihr zu. Also, ja, bevor es noch schlimmer wird, viel Spaß mit einem echt coolen Gespräch mit Diana. So, geht schon?
Geht.
Okay. Servus Jana, danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast und mit uns ein bisschen quatschen willst.
Ja, hi Flo, hi Christoph. Freue mich auch wieder zu Gast sein zu dürfen.
Liebe Jana, wie geht's dir aktuell? Es ist ja die Saison irgendwie schon mitten im Hochsommer eigentlich und ein großes Rennen steht demnächst vor der Tür.
Ja, vom Hochsommer merke ich noch nicht so viel, weil bisher habe ich irgendwie jede größere Aktion im Regen durchgestanden. Deswegen freue ich mich auf das TCR, bei dem es hoffentlich, ich freue mich jetzt schon fast auf die Hitze, aber ich traue mich auch nichts zu sagen.
Ja, die Hitze kann auch recht bald ins Unangenehme umschlagen, gerade so in Südeuropa. Aber ja, das muss man dann eh so nehmen, wie es kommt. Ich kenne es halt oft so, dass man sich freut auf die Hitze und wenn es dann heiß ist, freut man sich auf die Kälte. Und wenn es dann wieder kalt wird, dann, ja, man findet immer einen Grund, warum es gerade nicht passt. Aber beim TCR wird es schon viele coole Situationen geben und wahrscheinlich auch viele schwierige.
Ja, sicher. Wenn man nur 20 Stunden nasse Füße hat, dann stellt man sich die Hitze angenehmer vor.
Der Straps hat gesagt, die Saison ist mitten im Laufen. Wir wollten, also eingeladen haben wir die das erste Mal direkt nach dem Unknown Race, weil wir da gebannt beim Dotwatching gesessen sind. Das hat sich jetzt dann alles irgendwie nach hinten verschoben, aber das war quasi dein Saisonstart und das nehme ich an, war so ein Rennen, wo man sich ein paar warme Tage wünscht vielleicht.
Ja, genau. Für mich war das andere und so ein bisschen, also ich wollte ein bisschen Self-Confidence gewinnen fürs TCA. Also ich fühle mich eigentlich dieses Jahr so fit wie noch nie und die Werte sprechen auch dafür, aber trotzdem braucht es das, glaube ich, auch für die Psyche, dass man sich das so ein bisschen beweisen kann. Und natürlich ist es einfach super gutes Training, wenn man mal 3 Tage so richtig tief geht. Deswegen hatte ich mich beim anderen angemeldet, weil ich dachte, ja, da ist noch genügend Zeit, dann mich auch wieder zu erholen. Ja, und es war dann auch ein harter Test auf jeden Fall. Genau, jetzt bin ich am Wochenende nochmal Dead Ends in Cake gefahren, was aber jetzt ja kein, ich sehe das jetzt nicht als krasses Rennen, aber nochmal 500 Kilometer quasi. Und jetzt muss ich sagen, ja, fühle ich mich schon mitten in der Saison, wie er sagt, und fühle mich auch echt bereit, ja.
Wir haben über das Annoden schon einmal kurz mit dem Sebastian Sachs gesprochen, aus Veranstalter-Sicht, das war ein bisschen so eine Vorschau. Dann haben wir jetzt vor kurzem mit dem Aerobert Müller kurz drüber gesprochen, aber er hat nicht so viel sagen können, weil für ihn das Rennen bald einmal zu Ende war, aufgrund vom Wetter. Du bist es aber nicht nur durchgefahren, du warst der schnellste Finisherin und Siegerin. Und wie war es dann mit der Erholung? Hat es aufgrund des argen Wetters länger gedauert wie sonst?
Ach, ich muss sagen, so mental ging es ziemlich schnell. Also die Woche danach wollte ich eigentlich dann eine größere Tour wieder fahren, habe aber gemerkt, dass die Beine noch nicht wieder ganz fit sind. Also körperlich hat es ein bisschen länger gedauert, einfach wahrscheinlich auch, weil man noch viel mehr Kalorien braucht, wenn der Körper die ganze Zeit in dieser Kälte ist und mir taten die Hände weh. Ich hatte auch wieder ein bisschen Probleme mit den Nerven an den Fingern, was ich jetzt eigentlich seit 2 Jahren fast gar nicht mehr hatte, was, glaube ich, auch von der Kälte kommt. Also ja, es hat schon ein bisschen länger gedauert, aber ich würde trotzdem sagen, dass sich das gelohnt hat, das durchzuziehen. Ja.
Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, du hast einmal geschrieben, dass du in Liezen kurz vorm Aufgeben warst. Also wir haben ja schon vom Robert gehört, wie es bis Liezen war. Was hat dich dann bewogen, weiterzumachen und wie ist es danach vor allem weitergegangen?
Ja, das ist ja eure Heimat, oder? Also
ja, genau.
Ja, ich habe ein bisschen an euch gedacht, als ich in der Gegend war. Also eigentlich war es sehr schön, aber das Wetter war wirklich halt absurd. Und das kam mir dann auch sehr schnell so sinnlos vor. Also wenn man dann da mittags im Schneesturm steht bei Minusgraden und dann, also ich meine, am Anfang der Regen war noch ganz akzeptabel irgendwie, aber spätestens dann, als es halt ein Schneesturm war, fragt man sich schon, also bringt es jetzt noch irgendwas oder fahre ich mich da jetzt nur in den Keller? Und ich meine, dann wollte ich eigentlich aufhören, weil ich auch tatsächlich ein bisschen Motivationsprobleme hatte, da durch den Schnee zu fahren. Und ich hatte halt alles an, was ich schon hatte. Also Gott sei Dank hatte ich eine Regenhose dabei. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich fahre jetzt zum nächsten Bahnhof. Und der nächste Bahnhof war am Eingang vom Gesäuse. Und dann hatte ich auch schon Voicemails an meine Familie geschickt, dass ich sein lasse und dass es so keinen Sinn hat. Und dann, wie ich halt an dem Bahnhof stand, am Gesäuse, da kam die Sonne raus. Auch für einen ganz kurzen Moment, das wusste ich ja in dem Moment nicht. Aber dann irgendwie war dann der Wille aufzuhören doch nicht groß genug. Und dann habe ich das so ein bisschen als Zeichen genommen und bin weitergefahren, bis ich dann halt bei CP1 wieder im Schnee stand. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass je weiter ich dann kam, desto größer war die Hürde aufzuhören, weil ich dachte, da war alles bisher umsonst. Genau, und so kam es, dass ich dann am Ende doch im Ziel stand.
Du hast gesagt, durch unsere Heimat und das war total spannend, also weil wir uns da in der Gegend wirklich ein bisschen auskennen. Wir wären ja komplett falsch gefahren, also der Heimvorteil ist, glaube ich, bei so einem Rennen wie dem Unknown Race gar nicht so entscheidend, weil vor lauter, wir kennen uns aus und wir sparen uns die vielen Höhenmeter, während der Straps und ich in der Planung einen ziemlichen Scheiß zusammengefahren.
Ja, und das war, ich kann mich erinnern, eine Geschichte von der Fiona Kolbinger beim Transcontinental 2022, da ist es ja durch Dresden durchgegangen und da hat die Fiona später erzählt, dass sie kommt aus Dresden, sie hat dort eine total schlechte Route erwischt, weil sie kennt es vom Training. Sie hat da quasi ihre eingeübten Lieblingstouren und ist halt einfach von dem her, ohne groß zu planen, ihr ihre Strecken fahren, die sie kennt. Und in Wirklichkeit, wenn man sich mit der Karte beschäftigt, findet man halt kürzere Wege und das wäre bei uns das Gleiche gewesen. Also wir wissen halt, Semmering ist easy und danach Murtal und Mürztal ist easy, aber die meisten sind weiter im Norden gefahren durchs Gesäuse und es war definitiv kürzer. Das hätten wir beide falsch gemacht.
Mhm. Ja, interessanter Gedanke, der mich wahrscheinlich beim TCA beschäftigen wird.
Ja, möglich. Da reden wir später noch ein bisschen genauer drüber. Aber ja, man darf quasi vielleicht nicht betriebsblind werden. Vielleicht kann man es damit vergleichen.
Ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, beim Unknown, also das Konzept ist ja, dass man kurz vorher erst die Koordinaten kriegt, beziehungsweise dann die Koordinaten am nächsten Checkpoint. Und ich habe am Anfang viel zu wenig Zeit damit verbracht, zu planen, weil ich bin per se einfach super ungeduldiger Mensch und mir fiel das sehr, sehr schwer, mir dafür Zeit zu nehmen. Und aber ich glaube, am Ende war es gar nicht so schlecht. Also ich bin zwar als Einzige zweimal von wo war das? Ich bin zweimal durch Slowenien gefahren und viele haben das anders gemacht. Aber im Grunde finde ich, war das auch eine gute Idee. Also ich würde sagen, es war jetzt keine schlechte Route.
Ja. Wie hast du das mit der Streckenplanung on the road gemacht? Checkpoint irgendwie die Koordinaten holen und dann kurz stehen bleiben oder irgendwie so?
Ja, es gab noch so ein bisschen die Herausforderung, dass meistens am Checkpoint kein Empfang war. Und wenn das ein Dead-End war, weil es ja halb so wild, dann bin ich wieder runtergefahren. Das war ja klar, dass man das eh machen muss. Oder beziehungsweise bei den Bedingungen hätte ich auch keine Gravel-Überquerung irgendwie in Erwägung gezogen. Ich bin jetzt auch nicht so der Fan, viel Gravel mit dem Rennrad zu fahren. Ich glaube, das kannst du gut nachvollziehen, Christoph.
Deswegen hast du fürs TCA angemeldet. Jetzt verstehe ich es, okay.
Ja, jetzt ergibt alles Sinn.
Ist logisch.
Ja. Nee, dann bin ich halt oft den Dead End dann wieder runtergefahren und habe dann im Tal mir kurz Zeit genommen, um das zu planen und habe dann mit Google Maps und mit Komoot das so abgeglichen, was man mit dem Auto ohne Mautstraßen, also ohne Autobahn fahren würde und was Komoot sagt und dann habe ich versucht, das ein bisschen anzupassen, ja.
Wie viele Wegpunkte hast du gesetzt?
Am Anfang glaube ich vielleicht 3 und für den letzten Wegabschnitt habe ich tatsächlich mir ein bisschen mehr Zeit genommen, weil ich gesehen habe, dass es da viele Optionen gibt. Und da habe ich noch berücksichtigt, woher der Wind kommt. Und da war ich ein bisschen stolz auf mich. Ich glaube, es war ziemlich schlau. Da habe ich nochmal viel Zeit gut gemacht auf Leute, die um mich rum waren und das motiviert dann natürlich auch.
Kannst du dir noch erinnern, wie du von Checkpoint 1 weitergefahren bist? Weil dort liegt nämlich meine tatsächliche Heimatgemeinde auch am Weg. Und ein paar sind da durchgefahren und ich habe von ein paar Leuten auch so Selfies gekriegt, wo sie halt am Ortsschild, weil da steht irgendwie so, da steht ein Foto von mir, das hat der Bürgermeister mir aufgestellt, so ein Christoph-Strasser-Foto. Und da kriege ich öfters einmal so irgendwelche Selfies von Leuten, die halt durch Graubarz durchfahren.
Na, das, also wenn ich da war, da habe ich das leider verpasst. Muss wohl nochmal hin.
Boah, Schneekuppel drauf.
Ja, es kann auch gut sein. Schneehut.
Beim Three Peaks geht es meistens auch durch Graubarz durch. Da fahren immer sehr viele, weil da geht es ja Mariazell und dann halt irgendwie Richtung Spanien und da ist quasi Graubarz auch immer auf der Strecke.
Okay, dann hat der Flo das Vergnügen.
Ja, der wird wahrscheinlich kein Selfie schicken.
Nein, ich werde da kein Selfie schicken, aber man kann ja Graubarz an der anderen Murseite erfahren, dann kommt man nicht am Christoph-Strasser-Gedenkschild vorbei.
Ja, aber da werden meine Eltern dann dich nicht anfeuern, wenn du da drüben fährst.
Aber du hast ja schon gesagt, der Checkpoint 2 war in Slowenien, oder? Und da hast du dir dann schon ein bisschen mehr Zeit für die Route genommen, weil nach dem verschneiten Checkpoint in Liezen hat man sich kurz wahrscheinlich wo reingesetzt, ein bisschen aufgewärmt und dann mit ein bisschen mehr Ruhe die Strecke geplant.
Ja, es war ganz witzig, weil nach CP1 hat sich die versammelte Unknown-Mannschaft in einer Dönerbude getroffen. Und die waren, glaube ich, maßlos überfordert mit so viel parallelen Bestellungen, weil jeder hat natürlich nicht nur ein Dürüm bestellt, sondern auch noch einen zum Mitnehmen. Alle wollten Tee. Tatsächlich war das aber so, dass man sich da, also ich konnte mich da nicht lang aufhalten. Je länger ich mich nicht bewegt habe, desto mehr habe ich zum Zittern angefangen. Und dann habe ich ja eher bemüht, mich da schnell weiter zu bewegen, habe dann eine Unterkunft geplant und tatsächlich, obwohl ich hatte eigentlich mein komplettes Winterschlafsetup dabei, aber in dem Zustand war das einfach unmöglich, auch draußen zu schlafen. Und dann habe ich mir jeweils auch dann am zweiten Tag halt für die Nacht ein Zimmer rausgesucht, wo ich selbst einchecken konnte. Und das war dann irgendwie mental super wichtig, zu wissen, dass man halt trocknen kann und dann warmes, trockenes Bett hat und dann nicht irgendwo bei Minusgraden draußen rumliegt, nass.
Hast du in der Kebabbude schon gesehen, dass man besser nicht über den Sölkpass fährt?
Ja, ja, das war tatsächlich dort auch im Gespräch. Leider hat der Robert das, glaube ich, nicht mitbekommen, der war zu schnell. Wir sind dann nicht über den Sölkpass, aber hatten trotzdem mit Schnee und Eis auf der Straße zu kämpfen. Also es ist so ganz lustig war das auch nicht. War ganz froh, dass ich da nicht alleine war, sondern dass da 2-3 Leute um mich rum waren. Es war auch ganz krass, weil die Bremsen nicht mehr so richtig funktioniert haben. Und zwar schon ein bisschen sketchy. Also ich fand, obwohl der Pass dann offen war, war das jetzt nicht die beste Radfahrerfahrung. War ziemlich froh, als ich da wieder im Tal war. Ja, da gab es dann auch plötzlich andere Probleme als schmerzende Finger.
Das heißt, du hast das Höhenprofil zum Beispiel von Komoot oder Google Maps auch im Griff, oder? Weil ich glaube, der Robert hat das definitiv nicht gehabt. Wenn man nach Wintersperre auf Checkpoint 1 dann als logische Konsequenz den Sölkpass sich aussucht.
Ja, nee, das war mir eigentlich klar, dass es, dass, also selbst wenn der offen gewesen wäre, dass ich das nicht in der Lage gewesen wäre, halt irgendwie körperlich auszuhalten. Das wäre viel zu kalt.
Am Weg nach Slowenien, beziehungsweise in Slowenien, hast du dann als, glaube ich, einzige oder einer der ganz wenigen Strecke gewählt, die so ziemlich mitten durchs Land gegangen ist. Viele sind ja über Tarvis gefahren und über den Pass Pretil und das Sotschertal. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz erzählen, wo genau der Checkpoint war. Das war, glaube ich, wieder so eine Sackgasse oder so eine Stichstraße ins Gebirge. Und wie du halt da hingefahren bist und wie du auf diese Idee gekommen bist?
Also ehrlich gesagt war meine Hauptmotivation, so schnell wie möglich in Slowenien und so schnell wie möglich im Süden zu sein, weil da die Wettervorhersage halt besser war und ich dachte halt wenigstens kein Niederschlag mehr. Deswegen hatte ich mich dann vor allem auch für die Route entschieden. Später habe ich dann von anderen gehört, dass es scheinbar hieß, dass der Pass, den ich da genommen habe, dass der gesperrt sei. Aber das war gar nicht so. Aber ich wusste auch nicht davon. Also ich glaube, ich hatte einfach Glück, dass das so funktioniert hat. Ich hatte dann am Ende ein bisschen weniger Kilometer, dafür ein bisschen mehr Höhenmeter, aber es ist auch eigentlich, was mir mehr liegt. Und es war auch sehr schön. Also ich bin dann zwar zweimal, ich glaube, ich bin 300 Kilometer genau doppelt gefahren. Also als ich dann am zweiten Checkpoint war und gecheckt habe, dass ich jetzt alles genau gleich wieder zurückfahren kann, war schon kurz ein bisschen, oh. Ja, da habe ich noch so eine kleine Variation eingebaut für den Kopf. Genau, aber der zweite Checkpoint, der war halt mitten in Slowenien und ganz witzig war, ich habe da auf dem Weg dahin einen Local getroffen und der war ganz überrascht, dass er halt einen anderen Radfahrer oder andere Radfahrerin trifft und dann habe ich ihm erzählt, wo ich hinfahre und er kannte das überhaupt nicht und er kam aus dem Dorf und dann meinte er, hey, da gibt's keinen Anstieg und wo wir da hinfahren, dann habe ich gesagt, doch, da muss irgendwas sein, aber scheinbar war das jetzt nicht sonderlich bekannt und als ich dann dort war, habe ich auch gecheckt, warum, weil das halt eine absurd steile Dead-End-Straße war, eigentlich ins Nirgendwo, da ging es dann auch nicht weiter und ich glaube, wenn man jetzt nicht gerade auf Sackgassensuche ist, dann würde man da jetzt auch nicht unbedingt hochfahren, aber es war schön.
Gut, absurd steil wird nicht das Problem gewesen sein, nachdem du da über den Leubelpass gefahren bist nach Slowenien. Das ist auch was, wo die Ortskundigen eher davon abgeraten hätten wahrscheinlich.
Ich muss ehrlich sagen, dass mir erst auf dem Rückweg auffiel, wie steil das war, als es bergab ging. Da dachte ich mir, krass, bin ich da hoch. Also irgendwie beim Hochfahren fand ich es gar nicht so wild.
Ja, jetzt sicher wieder den großen Umweg genommen, um Anstiege zu sparen. Also ich hätte, glaube ich, ohne nachzudenken, sicher die Variante genommen über Tavis, weil es irgendwie am einfachsten war. Es sind ja sehr viele zweimal über Tavis gefahren, hin und retour.
Ja.
Der dritte Checkpoint war dann schon am Neusiedlersee. Oder war davor? Nein, das stimmt. Das war
Straßeck war der
dritte Straßeck zwischen Graz genau, und Grauer an der Mur. Wiederum unsere Heimat.
Genau, ja, da bei Graz. Und von Witz, also das Rennen war ja aus, das Einzige, was man wusste, es war es in ungefähr 1000 Kilometer. Und wie ich dann halt die Route zum dritten Checkpoint geplant habe, da in der Nähe von Graz, war ich bei schon fast 1000 Kilometer. Dann dachte ich, naja, danach wird es dann heimgehen. Also mit der Erwartung bin ich da echt hingefahren. Und dann, wie ich halt auf dem Weg zum dritten Checkpoint war, habe ich gesehen, dass die Leute noch woanders hinfahren. Und dann poppt ja irgendwann dieser vierte Checkpoint auf der Follow-My-Challenge-Karte auf. Und da war ich mega frustriert. Ich dachte, wenn man damit rechnet, dass es dann zu Ende geht und dann merkt man, man muss nochmal 200 Kilometer mehr fahren, das war schon wieder die zweite schwierige mentale Situation.
Ja. Wie hat sich das Wetter dann entwickelt zu der Zeit, zu der Phase?
Es war halt durchgängig kalt, aber dann immerhin trockener. Also es war viel weniger Niederschlag, nur noch so ab und zu. Ich bin dann trotzdem viel in der Regenhose gefahren, weil es halt einfach so kalt war. Also bis morgens um 10, 11 war es wirklich bitterkalt. Ich glaube im Durchschnitt, ich habe mal aufs Strava geschaut, waren es überhaupt über die 3 Tage hinweg, also 2 Tage, 11 Stunden, sowas war ich unterwegs, waren es 2 oder 3 Grad. Also es war halt super krass kalt. Und ihr kennt es ja, wenn die Müdigkeit noch dazu kommt, dann killt einen diese Kälte umso mehr. Und dann, ich meine, irgendwann war man halt froh, dass es nicht regnet, aber kalt blieb es dann schon.
Und vor allem vielleicht kommt dann auch irgendwie schlechte oder zu wenig Kohlenhydrataufnahme dazu, Blutzucker ein bisschen niedrig, Hungergefühl, dann wird es halt noch kälter oder man kann sich überhaupt nicht mehr erwärmen.
Ja, voll, ja. Ja, genau, nachdem ich mich dann überwunden hatte, dann doch auch noch den 4. Checkpoint zu fahren, habe ich mich da auf die Reise zum Neusiedlersee gemacht, ja.
Dazwischen vielleicht noch ganz kurz, du hast gesagt, du bist quasi zweimal die gleiche Strecke gefahren, hast auch dafür zweimal im gleichen Zimmer übernachtet, habe ich das richtig gelesen?
Nee, war ein bisschen woanders, ja. Ich war dann wieder am gleichen Ort, aber bin noch ein bisschen weitergefahren, ja.
Hätte es das Reglement erlaubt, dass du zum Beispiel deine Zahnbürste dann dort lässt?
Ja, das hätte wusste ich ja nicht. Genau. Ich wusste, ja.
Ja. Das wäre schon ein großes Risiko gewesen, einfach einmal die Hälfte ja. des Gepäcks dort lassen. Ich werde schon wieder dran vorbeikommen.
Ja, ich meine, man sägt ja meistens seine Zahnbürste ein bisschen ab, damit man sie, keine Ahnung, ein halbes Gramm spart. Und wenn man die Zahnbürste im Zimmer lassen würde, spart man sie sicher 3 Gramm.
Mindestens, ja.
Das wäre signifikant.
Ja. Weil beim TCR zum Beispiel ist es ja dezidiert verboten. Also gerade wenn so Sackgassen sind oder so, darfst du nicht das Gepäck irgendwie ablegen und dann wieder mitnehmen, sondern du musst es immer bei dir haben.
Ich glaube, beim Three Peaks ist es ein bisschen anders oder war es zumindest früher. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt verändert haben. Ja, aber da gab es schon Leute manchmal, die das deponiert haben.
Wie oder wann hast denn du zu Hause Bescheid gegeben, dass du doch nicht mit dem Zug früher heimkommst, sondern weiterfährst und nicht aussteigst?
Ach, ich habe ehrlich gesagt, während der Zeit beim Anon habe ich mein Handy super wenig benutzt, weil ich halt voll Handschuhe, Kapuze und das alles anhatte. Ich war auch sehr froh darüber, dass ich die Musik an meinem Wahoo steuern konnte und nicht irgendwie an die Kopfhörer greifen musste. Und ich glaube, die Familie hat dann irgendwann gecheckt, dass sie doch weiterfährt. Ich habe da gar nicht so viel kommuniziert dann, einfach weil es auch aufwendig war.
Letzter Checkpoint am Neusiedlersee. Die Fähre war dezidiert erlaubt, oder?
Ja, genau, die Fähre war erlaubt, die ist aber nur bis 16 Uhr gefahren und ich war halt um 8 dort oder so. Also für mich kam das dann leider nicht in Frage und dann musste ich da ein bisschen außen rum fahren. Und wie ich dann an dem See war, da hat es gestürmt ohne Ende. Also ich weiß auch nicht, ob die Fähre überhaupt gefahren wäre, wenn es noch in der Zeit gewesen wäre.
Weißt du, wie viele Kilometer man sich gespart hätte durch die Fähre?
Ah, ich glaube schon 30, 40.
Du hättest nur können im Partyzelt vom Neusiedlsee Radmarathon dich kurz erfrischen oder kurz anwärmen. Da war es windstill, aber es war, wie wir dort waren beim Zeitfahren, es war echt brutal windig an dem Wochenende.
Mhm. Ja, stimmt, es war dann am nächsten Tag, ja. Ja, genau, ich war da in der Nacht, da war noch alles still und einsam.
Der Robert hat das Rennen so als sehr familiär beschrieben. Wie würdest du das Rennen beschreiben und würdest du das empfehlen, daran teilzunehmen?
Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, ich finde es irgendwie eine witzige Sache, es hat sowas von Schnitzeljagd, wie man das als Kind kennt. Ich fand das irgendwie ziemlich ein cooles Konzept. Für mich war jetzt viele Sachen dabei, die ich schon kannte, so routentechnisch. Also ich glaube, wenn man schon viel in Österreich unterwegs war, dann, weiß nicht, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, dass wir mehr in Ungarn fahren oder so, sodass da mehr Neues dabei wäre. Also ich fand es zuweilen für mich ein bisschen langweilig, aber ich glaube, dass viele es auch sehr cool fanden, streckentechnisch. Und klar, das Wetter hat man halt nie in der Hand. Das ist ja auch noch recht früh im Jahr. Das war aber auch der Grund, warum ich mich da angemeldet hatte, so zur Vorbereitung. Ich glaube, dafür ist es auch ganz gut gedacht. Und ja, ich finde, die Stimmung war auf jeden Fall gut. Es gab so einen Start- und Zielbereich in einem Radshop, wo es dann auch Bier gab und wo am Abend haben wir noch Radsport dann geschaut auf der Leinwand und so. Fand es auf jeden Fall sehr cool. Aber der Robert war glücklicherweise, hat er mich im Ziel abgepasst, weil sonst wäre ich da alleine gewesen. Also da habe ich mich wirklich, wirklich gefreut, dass der da nochmal aus dem Bett gekrochen ist, um mich da in der Nacht zu begrüßen. Er hatte sogar Couscous-Salat dabei, was eine gute Abwechslung war nach den Haufen M&Ms, die ich davor geschaufelt hatte. Und klar, sowas, wenn man dort Leute kennt, dann, also die Community ist ja recht klein, dann ist es einfach immer so eine schöne Zusammenkunft, ja.
Ja, sehr schön. Ich glaube, Flo, wir sind beide wirklich am Grübeln vielleicht, oder? Ob wir in Zukunft das andere nochmal.
Ja, wir müssen jedenfalls schnell sein. Also es ist immer sehr schnell ausverkauft.
Es ist sehr schnell ausverkauft und ich glaube, man weiß noch immer nicht, oder, was nächstes Jahr stattfindet, oder ist das schon veröffentlicht worden?
Ich weiß noch nicht, stimmt, weil letztes Jahr war es in Frankreich, jetzt dieses Jahr in Wien.
Es wechselt immer,
ja. Ja, also mehr weiß ich auch noch nicht.
Ich habe mir eine ernste Frage dazu auch noch aufgeschrieben. Und zwar war das ja, glaube ich, ziemlich ähnlich. Ich weiß nicht, ob es früher oder später war, die Tracker 560 Kilometer Absage. Da war es irgendwie auch extrem schlechtes Wetter und Regenmengen, Überflutungen und irgendwie Murenabgänge oder so, beziehungsweise Warnungen, dass es ganz, ganz gefährlich sein könnte, dann ist die Langstrecke abgesagt worden vom Veranstalter. Aus Sicherheitsgründen, um die Teilnehmer, Teilnehmerinnen irgendwie nicht einem Risiko auszusetzen. Und danach hat es echt viel Diskussionen gegeben. Da hat es Roundtable-Diskussionen gegeben. Viele haben ihre Meinungen gepostet. Es hat welche gegeben, die sagen, eher gut so, alles richtig gemacht und dann fahren wir halt die kürzere Strecke dafür. Es hat aber auch welche gegeben, die gesagt haben, eigentlich muss man das nicht absagen, es ist jeder für sich selbst verantwortlich. Wer möchte, soll trotzdem fahren und wem es zu gefährlich ist, der soll nicht fahren. Und immer gedacht, ich frage dich, ohne dass du jetzt beim Trucker dabei gewesen bist, aber wie du das generell siehst und ob vielleicht beim Unknown auch irgend so ein Schritt sinnvoll gewesen wäre.
Ja, ich habe mir die Frage tatsächlich schon mal früher gestellt, nämlich als ich beim Three Peaks beim 2021 Edition auf 3000 Meter am Mangard stand und es geschneit hat. Und da dachte ich mir auch, also es war die Zeit, in der es auch sehr viele Überschwemmungen gab. Und am nächsten Tag hat man dann auch diese Zerstörungen an mancherorts halt so gesehen. Und da dachte ich mir auch, war wäre das nicht, also krass, dass es nicht abgebrochen wird, weil dann Leute damals auch irgendwie an Pässen festgesteckt sind, unter Brücken und nicht weiterkamen und so. Und ich meine, beim anderen war jetzt schon auch ziemlich krasses Wetter. Ist auf jeden Fall Platz 1 der schlimmsten Wetter, die ich je bei so einem Ultra hatte. Und ich meine, es passiert ja immer wieder. Ich hatte das auch schon bei anderen Rennen und da jetzt wieder auch. Und irgendwie finde ich, dass es halt self-supported ist und ich würde eher unterstreichen, dass die Teilnehmer das halt selbst entscheiden. Und letzten Endes ist es ja auch ein bisschen wie mit dem Schlafen oder mit der Hitze beim TCA oder wie auch immer. Also man muss sich eben überlegen, wie man damit umgeht. Und klar will ich nicht, dass es jetzt für irgendjemand gefährlich wird. Ich weiß auch nicht so ganz, wie das Publikum beim Tracker aussieht, aber die Leute, die sich zum TCA anmelden oder jetzt beim Unknown, die bringen schon eine gewisse Erfahrung mit, glaube ich, und bereiten sich auch vor, da mehrere Tage unterwegs zu sein. Jetzt beim Tracker mit 560 Kilometer könnte man schon annehmen, dass es viele Leute durchfahren wollen, vielleicht nichts dabei haben. Aber die Vorhersage war ja da, also man hätte sich ja vorbereiten können. Also ich wäre als Teilnehmerin mega enttäuscht gewesen, wenn es dann abgesagt worden wäre und ich vor Ort wäre. Also es gab ja auch Leute, die sind es dann tatsächlich trotzdem einfach gefahren und das kann ich gut nachvollziehen. Also ich glaube, wahrscheinlich hätte ich das auch gemacht.
War das nicht eine Frau, die das dann tatsächlich gefahren ist?
Ja, die Quinda, ja. Die hat es auch durchgezogen, ja.
Ich glaube, es ist sicher definitiv ein großer Unterschied, ob das jetzt Offroad ist, also Gravel oder
ja,
Mountainbike oder Straße. Und vielleicht auch, ob es Self-Routing ist, also selbstgeplante Route, oder ob die Route vorgegeben ist. Das spielt sicher eine Rolle, weil ja im Gelände hat man sicher ein anderes Risiko als auf der Straße. Ja, es ist sicher nicht einfach. Ich habe dazu eigentlich kaum eine Meinung, weil ich einfach mit den Offroad-Rennen im Prinzip mich überhaupt nicht auskenne und wie dort dann die Gefahren wirklich sind. Und ich glaube jetzt schon, dass aus Veranstalter-Sicht man schon irgendwie aufpassen möchte, dass nicht irgendwas passiert und man dann selbst als Veranstalter Probleme kriegt.
Ja, klar. Also aus Veranstalter-Sicht kann man das total verstehen. Also letztes Jahr bin ich ja das Memory Bike Race gefahren in Italien, das war auch im Frühjahr, und da waren so heftige Unwetter mit Gewitter. Und da saßen wir alle Teilnehmer auch 6 Stunden in einem Gewitter an einem Berggipfel fest. Und ich muss schon sagen, dass es definitiv kein Spaß war. Also es war sich gefährlich angefühlt und ich glaube, das war es auch. Das Problem war da, dass es halt auch nicht so vorhergesagt war. Und dann, was soll man machen, wenn das Rennen läuft und sowas passiert? Die Veranstalter da haben das dann so gemacht, dass die halt dorthin gekommen sind und dann auch gecheckt haben, ob es den Leuten gut geht. Gott sei Dank war das dann da so, dass jeder irgendwie einen Unterschlupf gefunden hatte und sich da vor dem Gewitter schützen konnte. Aber sowas kann natürlich auch unvorhergesehen passieren. Und da kann man gerade am Berg Offroad, wie du sagst, ist wahrscheinlich schon noch was anderes, ja.
Letzte Woche bist du das Dead Ends and Cake gefahren. Also das ist, glaube ich, eins der beliebtesten Rennen. Das ist sofort ausverkauft. Du hast es aber jetzt so ein bisschen gesagt, das war jetzt kein richtiges Vorbereitungsrennen, weil nicht lang genug.
Ja, genau. Also ich habe das, vorgestern sind wir das gefahren. Nee, doch, am Freitag, heute ist Montag. Genau, und ich bin das mit meinem Bruder gefahren. Ich habe mich da absichtlich mit meinem Bruder angemeldet, weil ich dachte, dann bremst er mich vielleicht so ein bisschen und verhindert, dass mein Ehrgeiz mich zu krass fertig machen lässt. Aber er hat sich so krass gut vorbereitet, dass er halt mehrere 300-Kilometer-Touren zur Vorbereitung gefahren ist, dass ich schon davor schon Schiss hatte, dass es jetzt noch schlimmer wird als alleine. dann hatten wir wieder sehr schlechtes Wetter, aber ich muss sagen, dass es super gut funktioniert hat und dass ich mich jetzt eigentlich 2 Tage später schon wieder recht fit fühle. Also ich glaube, das war nochmal ganz nett einfach, obwohl es jetzt ja keine krasse Rennvorbereitung war. So würde ich es jetzt nicht
das
sehen.
Das heißt, du bist ungebremst von einem Kuchenstück zum anderen gefahren?
Genau, wir haben entschieden, dass wir durchfahren. Also wir haben jetzt nicht pausiert oder nicht geschlafen. Und ja, war eigentlich eine ziemlich coole Erfahrung. Also auch so zu sehen, mein Bruder ist schon ziemlich fit, der ist auch schon Ötzi gefahren und so. Und trotzdem habe ich dann gesehen, dass es bei manchen Sachen, über die ich mir gar keine Gedanken mehr mache, dann halt ein bisschen länger gedauert hat, wo er dann ein bisschen Learning by Doing praktiziert hat. Und es war auch ganz cool zu sehen. Also zum Beispiel, wie packt man jetzt die Arschrakete richtig? Und dann hat es halt angefangen zu regnen. Dann musste er alles rausräumen für die Regenjacke und so. Dann nachts die Riegel, dass man die halt auch mit Handschuhen greifen kann und weiß, wo die sind. Und dass man sich da halt so ein bisschen Gedanken macht, wie man was packt und so. Das war, glaube ich, eher dann noch sein Defizit, was aber jetzt ja überhaupt, hatte da jetzt keinen Stress. Also es war eine gute Situation für ihn, glaube ich, und für mich schon auch coole Erfahrung, das mit meinem Bruder zu machen.
Vielleicht magst du uns nur kurz erzählen, wie das Dead Ends and Dolce oder Dead Ends and Cake zu seinem Namen kommt und ob ich jetzt einen der beiden Namen falsch gesagt habe oder ob sie den Namen verändert hat.
Ja, da können wir gleich perfekt aufgreifen. Es gibt nämlich beides. Also es gibt das Dead Ends and Dolce, das im Tessin stattfindet. Das ist jetzt dieses Jahr im Herbst. Und dann das Dead Ends and Cake, das eben jetzt gerade war, das findet in St. Gallen statt und geht dann da Richtung Chur in Süden. Genau, und das beide Rennen haben aber das gleiche Konzept. Also es sind 5 Sackgassen. An jeder Sackgasse gibt's halt einen Checkpoint mit Kuchen oder irgendwie Keksen oder wie auch immer. Also bemannte Checkpoints auch. Und man fährt quasi diese Checkpoints ab in beliebiger Reihenfolge und fährt dann zurück zum Start, das auch gleichzeitig das Ziel ist. Und der oder die halt am schnellsten alle Kuchen gegessen hat, hat gewonnen.
Das ist mir jetzt total unangenehm, dass ich so schlecht vorbereitet bin. Normal mag ich das überhaupt nicht. Ich habe jetzt echt gedacht, das ist das Gleiche. Es gibt nur eins davon, von diesen beiden Rennen.
Ja, ich glaube, die Nachfrage war einfach so groß, weil es so beliebt ist, dass es jetzt halt 2 Events an 2 Orten gibt, vom gleichen Veranstalter. Genau, das Konzept ist gleich.
Ja. Und das heißt, du ist die Routenplanung schon auch insofern wichtig, oder? Weil je nachdem, in welcher Reihenfolge du das fährst, bist du natürlich kürzer oder länger unterwegs.
Genau, also wir haben dieses Mal auch so ein paar Gravel-Abkürzungen noch in Kauf genommen und sind dann zum Beispiel den Kunkelspass, das ist eine recht steile Gravel-Abfahrt, die man da machen kann, haben wir genommen, um halt Kilometer zu sparen. Also die Routenplanung ist jetzt nicht super schwierig, aber es gibt auf jeden Fall so ein paar Optionen. Ja, der Alex und sein Teampartner sind es auf dem Mountainbike gefahren und hatten dann vor, überhaupt keine Dead Ends zu fahren, sondern so Überquerungen zu machen. Also auch das, sowas ist dann möglich, ja.
Also es müssen keine Dead Ends sein, das wäre jetzt meine Frage gewesen, sondern das sind Checkpoints und werden üblicherweise als Dead Ends gesehen, aber mit ein bisschen Mut und dem richtigen Material kann man auch über den Berg drüber.
Ja, wobei ich sagen würde, dass es nicht unbedingt schneller ist, aber genau, ja.
Welches Radl hast denn du da im Einsatz gehabt?
Ja, ich bin mit dem Etos gefahren, also mit dem Rennrad, mit dem ich dann auch beim TCR fahren werde. Hab noch ein bisschen Setup-Test gemacht, daher war das ganz gut. Also Auflieger testen, hab neue und sowas. Also das war jetzt dahingehend schon auch sinnvoll, nochmal das Material ein bisschen zu testen.
Das Etos ist ja eigentlich immer das Rad deiner Wahl, oder wechselst du hin und wieder auf ein anderes Modell, wenn es so mehr ins Orge-Gelände geht?
Ich habe ja noch ein Epic und also ein Mountainbike. Das benutze ich hier in Innsbruck schon auch ganz gern. Man muss aber ehrlich sagen, dass jetzt hier rund um Innsbruck, also ich habe auch noch ein Gravelbike, aber dass das da irgendwie meiner Ansicht nach wenig Sinn macht. Also meistens sind es die Extreme, dann entweder Rennrad oder Epic. Oder wenn ich dann mal irgendwo anders bin bei meinen Eltern im Schwarzwald oder so, dann finde ich auch das Gravelbike ganz cool. Genau, aber hier meistens entweder Mountainbike oder Rennrad.
So, und jetzt haben wir ein sehr langes Vorgespräch geführt, um jetzt zum eigentlichen Thema zu kommen. Du hast das jetzt eh schon ein paar Mal angesprochen. Du stehst heuer am TCR am Start.
Ja, voll. Ich erinnere mich zurück an noch vor ein paar Jahre, als ich mit euch geredet habe und der Christoph nach Tipps gefragt hat für Unsupported Rennen. Und ich glaube, jetzt bin ich an der Reihe nach Tipps zu fragen. Ich habe nämlich wahnsinnig Respekt davor. Natürlich ist es so ein Rennen, das ich irgendwie seit Jahren im Kopf habe. Auch eigentlich das Rennen, das mich ursprünglich schon dazu gebracht hat, so Fahrrad zu fahren, wie ich es jetzt mache. Ich war aber irgendwie immer zu ehrfürchtig. Ich weiß auch nicht, ich habe mir es nicht zugetraut. Und dieses Jahr würde ich behaupten, oder habe ich mich finally ja so gut vorbereitet gefühlt, dass ich dachte, jetzt kann ich es schaffen.
Kannst du es vielleicht an einem Punkt festmachen, der sich geändert hat, oder ist das einfach der Endpunkt einer Entwicklung?
Ja, ich hoffe, ein Endpunkt ist es nicht.
Einer von vielen Höhepunkten vielleicht so.
Hoffentlich wird es einer, ja. Ich weiß nicht, jetzt bin ich einfach irgendwie, vor 5 Jahren war, glaube ich, das erste Three Peaks. Inzwischen bin ich, keine Ahnung, 15 oder mehr solche Ultrarennen gefahren. Ich habe jetzt das Gefühl, also ich bin 2000 Kilometer gefahren, ich bin 3000 Kilometer gefahren, jetzt werde ich auch 4 schaffen. Und ja, ich habe auch irgendwie nach den letzten Jahren wieder jetzt Lust gehabt, mich alleine so einer langen Action zu stellen. Also letztes Jahr habe ich ein paar so kürzere Rennen gemacht wie Badlands und so 2-3 Tages-Events. Jetzt hatte ich einfach wieder Lust, auch so Ländergrenzen zu sehen und auch lang alleine unterwegs zu sein. Und dann lag das TCR irgendwie nahe. Noch dazu finde ich die Strecke einfach super attraktiv dieses Jahr. Also ich finde es irgendwie cool, da von Roubaix im Velodrom bis nach Istanbul zu fahren. Und ich kann das, glaube ich, auch ganz gut machen, ohne zu fliegen. War schon auch noch so ein Grund. Und ja, jetzt dachte ich, okay, jetzt ist es soweit.
Ganz ein kurzer Sidestep. Deine CO2-Credits hast du aufgebraucht bei deiner Japan-Reise.
Absolut.
Aber vielleicht kannst du ganz kurz ein paar Worte dazu sagen, wie war diese Erfahrung? War das was komplett anderes oder ist es dann, wenn man einmal im Bikepacking-Modus ist, eh überall das Gleiche?
Also war eine super gute Erfahrung. Es war das erste Mal, dass ich im Pair unterwegs war, wobei man dazu sagen muss, dass die Japanese Bike Odyssey kein Rennen ist offiziell, sondern es gibt so vorgegebene Checkpoints und Parcours eben von Süd nach Nord in unserem Fall. Und die sind wir dann abgefahren und ich muss sagen, dass so zwischendurch habe ich fast vergessen, dass wir in Japan sind, weil so anders sieht's da dann auch wieder nicht aus. Also so landschaftlich so Berge, Stauseen, es war Herbst, also gelbe Lärchen, das Wetter auch sehr ähnlich wie bei uns im Herbst. Ja, mit der Ausnahme, dass man halt die Schriftzeichen nicht versteht, dass man sich kaum verständigen kann, dass Affen rumhüpfen. Also so der kulturelle Schock war natürlich da. Aber zum Bikepacken, vor allem so zum Radreisen, ist wirklich ein exzellentes Land. Also sehr viele von diesen Konbinis sind so kleine Shops, wo es alles gibt, wo man sich sehr gut auf dem Fahrrad ausstatten kann. Und ja, wenn man sich ein bisschen an diese Kultur gewöhnt, dann finde ich es wirklich, war sehr, sehr easy, dort zu reisen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das fürs Transcontinental auch eine gute Erfahrung war, weil wir kommen dann auch irgendwie ganz weit nach Südosteuropa, heuer sogar bis nach Asien, und da ändert sich die Mentalität der Menschen schon. Und wenn man das irgendwie gut kann, so darauf eingehen und damit umgehen, wenn es irgendwie komplett anders abläuft von, ja, vom Zwischenmenschlichen, vom Kommunizieren, dass man irgendwie auch ohne die Sprache zu kennen mit den Leuten irgendwie kommunizieren kann. Also alle diese Erfahrungen, glaube ich, sind sehr, sehr hilfreich beim Transcontinental.
Ja, bestimmt, ja. Wobei es bestimmt ganz anders wird als in Japan.
Gibt es in Japan streunende Hunde?
Ja, gute Frage. Das ist nämlich, also ich habe so drei, wie soll ich sagen, Ängste beim TCA, und Hunde sind auf jeden Fall ein Thema. In Japan gab es eigentlich gar nicht, kaum. Es gab voll viel Wildtiere, also so Hirsche, unzählige Rehe, Affen, sowas. Aber so streunende Hunde hatte ich bisher vor allem nur, ich bin einmal nach Lissabon geradelt und dann in Portugal gab es sehr, sehr viel streunende Hunde, wo ich auch so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht habe. Gott sei Dank ist nie was passiert, aber ja, deswegen habe ich das schon auch im Hinterkopf, dass das im Balkan definitiv wieder passieren wird. Ja.
Du hast deine Erfahrung angesprochen. Hast du jetzt irgendwas Spezielles gemacht für dein Setup fürs TCA, soweit es schon fertig ist, oder vertraust du da auf Altbewährtes?
Ich habe mich vor allem jetzt dieses Jahr, also seit Anfang der Saison, jetzt viel mehr mit Ernährung beschäftigt, weil ich schon immer den Eindruck hatte, dass das der Punkt ist, bei dem ich mich am meisten verbessern kann, weil ich halt immer voll viel Gewicht verloren habe, auch bei den längeren Sachen, und ich dachte, beim TCA kann man sich das halt auf gar keinen Fall leisten. Deswegen habe ich mich jetzt eher so ein bisschen damit beschäftigt und Dinge ausprobiert als mit dem Setup. Was das Setup angeht, habe ich ja gute Erfahrungen mit Reifen in Japan gemacht, wo wir auch viel Gravel gefahren sind, weil das Teil von dem Parcours war und mit denen ich gut zurechtkomme. Also da werde ich, glaube ich, das Setup eigentlich wie in Japan übernehmen, weil das dort gut funktioniert hat. Das Einzige, was ich getauscht habe, sind meine Auflieger, weil ich jetzt welche habe, die man ein bisschen höher stellen kann, weil ich glaube, dass es ein bisschen Aero-Vorteile hat, wobei ich jetzt nicht so gut unterwegs sein werde wie AR-Robert. aber genau, also da habe ich mir schon noch ein bisschen Gedanken gemacht dazu.
Ja, Thema Aero-Bert. Ich sage nur, man muss sich ja vielleicht unterwegs einmal mit Trinkwasserversorgung beschäftigen. Da gibt es dann überall vielleicht die Möglichkeit, an Wasserkanister zu kommen.
Und ich habe ihn gefragt, ob sich nicht die Suppe gesammelt hat da drin, in seinem Kanister. Da meinte er doch, also mit Essensreste und Schweiß und Regen kam da schon was zusammen.
Das hat er uns gar nicht erzählt, gell? Da hat er nur die Vorteile erwähnt. bezüglich Reifen-Setup, du hast ja gesagt, du bist nicht so der große Fan von Offroad-Passagen mit dem Rennrad. Bist du in Japan auch mit dem Ethos gefahren? Und ich weiß nicht, ob du sagen möchtest, aber mit welchen Reifen du fährst, beziehungsweise ob das Tubeless-Systeme sind oder mit Schlauch?
Ja, ich bin mit dem Ethos auch in Japan gefahren. Das werde ich auch beim TCA dann wieder benutzen und wähle dann diese Specialized Mondo-Reifen, die ja für solche lange Touren auch gedacht sind. Das sind eigentlich wie der Turbo, nur die Gummimischung ist so ein bisschen dicker, also ein bisschen weniger pannenanfällig. Und ich habe die mit 32 mm Tubeless und damit kam ich durch Japan, durch sämtliche Gravel-Passagen echt. Ich glaube, wir hatten insgesamt, ich weiß nicht, aber bestimmt über 100 Kilometer Gravel und es hat gut funktioniert und genau, auch jetzt beim Dead Ends im Regen und bei den Gravel-Passagen, und die werde ich jetzt auch fürs TCA benutzen.
Ja, ich habe die auch zu Hause, ich bin auch damit gefahren, ich habe es auch getestet und benutzt und mir taugt es extrem gut, und trotzdem traue ich mich nicht ganz drüber, die beim TCA zu fahren, weil ich irgendwie doch Angst habe, wenn was Gröberes passiert, dann ist mir doch der Schlauch lieber, weil man es irgendwie einfacher reparieren kann. Solange nichts passiert, ist alles perfekt. Auch wenn was passiert, dann ist, ja, habe ich einfach zu viel Respekt vor dem gröberen Aufwand. Wenn dann der Reifen nicht so richtig raufrutscht aufs Reifenbett und du brauchst ein bisschen mehr Druck, damit er raufpoppt und so. Ja.
Ja, ich habe das jetzt ein paar Mal probiert, auch daheim, also ob ich den leicht rauf und runter kriege. Und es hat eigentlich jetzt bei vielen Reifenwechseln echt gut funktioniert. Und ich werde ja trotzdem einen Schlauch mitnehmen. Also ich glaube, toi, 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 dass das schon klappen wird.
Was hast du da für die Ernährung überlegt? ohne jetzt irgendwelche Geheimnisse preiszugeben, das braucht man natürlich, das braucht niemand zu tun, aber...
Ja, easy, da gibt's keine Geheimnisse, glaube ich. Ich habe eh nur aus eurem Podcast gelernt. Ich habe mir alle eure Folgen zur Ernährung angehört, dann noch von 2, 3 anderen Radsport-Podcasts zur Ernährung. Habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und rumprobiert. Und jetzt habe ich mir so von Sponsor solche Beutelchen gekauft mit Kohlenhydrate und Protein. Das heißt auch irgendwie Long Distance, wie auch immer, habe ich verschiedene probiert. Ich finde, es schmeckt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich vertrage super gut. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich da irgendwie auch besser regeneriere. Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen mehr auf diese Proteine achten. Und ich fand den Tipp von euch mit dem Honig super gut. Deswegen habe ich jetzt ein paar Mal mit Honig in den Trinkflaschen war ich unterwegs und es hat gut funktioniert, kann man easy mitnehmen. Man kann echt richtig viel Honig konsumieren, habe ich gemerkt. Und noch dazu kommt, ich habe ja mit ein paar Leuten drüber geredet und das Honig hat ja auch so ein bisschen entzündungshemmende Eigenschaften. Also ich glaube, es ist nicht nur ein ganz guter Zucker, sondern vielleicht tatsächlich ganz schlau und vertragt es gut. Deswegen mache ich auf jeden Fall das mit dem Honig und nehme ein bisschen Protein mit.
Wenn du die älteren Folgen von uns gehört hättest, da hat der Flo noch ganz andere Tipps gegeben beziehungsweise über ganz andere Erfahrungen gesprochen. Du hättest vielleicht... ja, nicht so hochwertige Infos bekommen. Du hast die richtigen Folgen angehört.
Okay, gut. Also muss ich nichts nachholen.
Und das sind auch Produkte, das haben wir ja in unseren Folgen immer gesagt, die auch entlang der ganzen Route wahrscheinlich leicht erhältlich sein werden. Also
ja, genau. Und nicht verderblich sind, ja.
Ansonsten hast du eh schon gesagt, das Setup bleibt gleich. Du hast ja den Nachteil, relativ klein zu sein, ein relativ kleines Rahmendreieck zu haben. Wie ist da deine Lösung mit Trinkflasche und Frameback?
Ja, ich komme zurecht nur mit der Oberrohrtasche und einer kleinen Arschrakete. Dann habe ich noch so einen Werkzeugbeutel am Unterrohr und dann kann ich mein Rahmendreieck für die Getränke, also für das Wasser nutzen. Kann da 2 große Flaschen reinmachen. Und in Japan habe ich so gemacht, dass jetzt, wenn längere Abschnitte waren, habe ich mir noch eine Cola-Flasche oder so ins Trikot gesteckt. Damit komme ich eigentlich gut zurecht und so habe ich das auch wieder vor, ja. Genau, der Vorteil ist, wenn man klein ist, ist natürlich auch, also ich habe so einen customized Schlafsack, der kleiner ist. Ich habe kleine Klamotten, also so ein bisschen passt sich das ja Gott sei Dank auch an.
Ich habe so meine Theorie, bin mir nicht sicher, ob die hundertprozentig stimmt, aber wenn es ja bei den ganz, ganz langen Rennen oft auch ums Thema Sitzprobleme geht oder offener Hintern und so, das fällt mir immer auf, dass Menschen, die weniger Gewicht haben, weniger oft unter dem Problem leiden. Und wenn du halt 80 Kilo oder mehr hast, hast du einfach mehr Körpergewicht auf deinen Sitzbeinen und dementsprechend auch mehr Druckbelastung. Also ist auch ein weiterer Vorteil, der mir gerade einfällt.
Ja, ich glaube, ein Vorteil ist auch, den finde ich jetzt am relevantesten, dass man, glaube ich, pannensicherer ist, weil man halt weniger Gewicht auf dem Reifen hat, also dass man eher keinen Durchschlag hat oder sowas auch. Also ich meine, natürlich kann das auch passieren, wenn man jetzt voller Wucht irgendwo drauf fährt, aber ich glaube, der Impact ist so ein bisschen geringer, wenn man ein geringeres Fahrergewicht hat.
Stimmt.
Also genau, ja. Ist nicht nur scheiße, klein und leicht zu sein.
Deswegen ist ja eigentlich auch theoretisch der Hinterreifen eher gefährdet für Durchschläge und Defekte als der Vorderreifen, weil du halt hinten ein bisschen mehr Gewicht hast als vorne.
Ja.
Ist mir gesagt worden von einem Mechaniker.
Die große Challenge beim TCA ist die Routenplanung. Du hast jetzt schon gesagt, du hast beim Unknown Race mehrere Wegpunkte gesetzt, um eine gute Route zu finden. Wie lang sitzt du schon an deiner TCA-Route und wann bist du fertig damit?
Ja, ich glaube, dass die kritische Frage ist, wann der Punkt zum Absprung ist, weil ich dachte eigentlich schon seit 2 Monaten, dass meine Route fertig ist, aber ist sie nicht. Also ich denke immer wieder noch, ich schaue noch mal, dann probiere ich noch mal rum. Und jetzt habe ich mir die ganzen Routen von den letzten Jahren angeschaut, weil ja manche Areas auch ähnlich sind, wie wo das TCA schon mal durchgeht. Also genau, da habe ich mir noch die Routen auch von dir, Christoph, angeschaut aus den letzten 2 Jahren da um Banja Luka rum und so und habe das noch verglichen. Eigentlich würde ich sagen, dass ich jetzt so, ich bin mir schon sicher, also jetzt habe ich schon lange keine Verbesserungen mehr gefunden, obwohl ich immer wieder schaue. Aber klar, das bleibt ja eine Überraschung bis zum Schluss, ob man da gute Entscheidungen getroffen hat oder nicht. Habe jetzt auch manchmal so 2-3 Optionen geplant, zum Beispiel was jetzt Gravel vermeiden angeht oder fahren, so dass man das vielleicht ein bisschen an die Bedingungen oder auch genau an die Erfahrungen von den Fahrern vor einem anpassen kann. Genau.
Falls uns jetzt jemand zuhört, der die Hintergründe nicht so genau kennt, es gibt beim TCR ist das eine ungeschriebene Regel oder steht es in den 10 Regeln fix drinnen, dass man nicht über die Route sprechen darf im Vorfeld? Also das ist quasi schon Teil des Rennens irgendwie. Das ist ein gut gehütetes Geheimnis. Das heißt, Jana, du und ich werden jetzt nicht über Details sprechen, welche Städte man durchqueren, auf welcher Straße man fahren, was vielleicht besser oder schlechter ist, sondern da ist man wirklich auf sich alleine gestellt. Man darf natürlich Infos einholen von unterschiedlichen Quellen, also von den Trackern der letzten Jahre, von Radfahren, von allen möglichen Erfahrungsberichten, aber man tauscht sich vor dem Start nicht untereinander aus. So ist die Regel.
Genau.
Und was ich halt sehr schwer finde, ich bin zum Beispiel jetzt, ich habe noch einiges vor mir zum Planen, ich habe so ein grobes Konzept. Bei 2-3 Entscheidungen muss ich mir noch irgendwie alles genau durchplanen, was vielleicht kürzer und günstiger ist. Aber was ich jetzt sehr schwierig finde, diese ganzen Banned Roads, also die Straßen, die man nicht fahren darf, weil das werden jedes Jahr mehr. Das ist so eine Google-Map-Karte sozusagen, wo rote Linien eingezeichnet sind. Das sind halt meistens große Durchzugsstraßen und die sind einfach von der Rennleitung quasi verboten.
Ja, die machen es unfassbar schwierig. Also in Teilen ist es wirklich tricky, die auszulassen, ja.
Und das ist ja teilweise so, du hast 10 Kilometer von einer Straße sind nicht erlaubt und weil es vielleicht auf 500 Meter keine Begleitstraße gibt oder keine Alternative, musst du die ganze Route umplanen, sprich du fährst das ganze Gebirgsmassiv außen herum oder musst durch ein anderes Land fahren oder einen anderen Grenzübergang wählen, der 100 Kilometer weit weg ist, nur wegen so einem kleinen Stück. Und da sucht man halt, vielleicht gibt es doch noch einen Feldweg daneben oder nicht und dann stehst du irgendwie vor der Frage quasi, riskierst du da vielleicht so eine kleine Passage, wo du das Radl schiebst ein paar hundert Meter, um nahe an der verbotenen Straße entlang zu fahren oder nimmst du gleich die riesen Umleitung?
Ja, voll. Also ich fand das auch ziemlich herausfordernd, ja. Auf jeden Fall.
Dann sind ja noch zum Beispiel Sachen, wo ich gerade noch am Nachdenken bin, irgendwie das Thema Checkpoint 3 ist ja in Kosovo und da ist auch irgendwie schwierig zum herausfinden, wie das mit den Grenzübergängen ist, ob das ganz easy ist oder ob es irgendwie zwischen Serbien und Kosovo etwas gibt, an was man genau denken muss. Es sind also zusätzliche Herausforderungen, die das Rennen irgendwie besonders machen.
Genau, vor allem bei diesen Grenzproblematiken kann sich die Situation ja vielleicht auch während der Zeit des Rennens irgendwie verändern. Also man weiß nie, wann kommen da vielleicht Konflikte auf, will ich das Risiko eingehen oder nicht. Ja, absolut. Das sind schon nochmal ganz andere Herausforderungen jetzt als ich die Routenplanung von Three Peaks kenne oder so. Ja, wo man doch schon eher sicher so unterwegs ist in Gebieten, die man gut kennt.
Und was mir auch immer aufgefallen ist, es könnte sein, dass diejenigen, die irgendwie ein bisschen weiter vorne sind, so die, wie nennt man das, die Frontrunners, die quasi dann auf Probleme vielleicht stoßen und die, was einen Tag später kommen, sehen, dann schauen, da vorne ist ja was los, der muss umdrehen und dann.
Ja, wie mit der Fähre, genau. Das gab es doch, dass die Fähre nicht gefahren ist.
Genau,
ja.
Da ist der Ulrich leider
ins Verderben gefahren.
Ins Verderben gefahren, in die Falle getappt und alle anderen haben quasi die Erfahrung nicht noch einmal machen müssen.
Genau, ja, absolut. Das stimmt.
Was ist denn das, worauf du dich am meisten freust?
Ach, ich freue mich einfach voll drauf, wieder so längere Zeit alleine unterwegs zu sein und irgendwie auch so eine große Herausforderung wieder zu haben. Irgendwie seit 2-3 Jahren habe ich jetzt nichts mehr gemacht, wovor ich so wirklich, also wo ich dachte, vielleicht schaffe ich es nicht. Also klar schwingt es immer mit, dass irgendwas passiert, dass man halt abbrechen muss. Also das musstest du jetzt auch erleben mit dem Sturz. Also klar, sowas kann irgendwie immer passieren. Aber so rein körperlich habe ich mich immer eigentlich in der Lage gefühlt, die letzten Dinge, die ich so angepackt habe, zu machen. Da ging es eher darum, die dann halt möglichst schnell zu machen. Also zum Beispiel bei Badlands oder bei Memory Bike Race oder solchen Dingen, die ja 2-3 Tage dauern. Da war mir jetzt schon klar, dass ich das körperlich kann, aber halt nicht wie schnell. Und jetzt beim TCA, da gibt's wieder so viel unbekannte Variablen und ich freue mich einfach, dass ich jetzt wieder so ein Projekt habe, wo das herausfordernder ist und wo ich mir nicht so ganz sicher bin, wie ich dem allem begegne. Und wie, natürlich ist es jetzt sehr einfach zu sagen, wenn man in der komfortablen Lage daheim sitzt. Und währenddessen wird es bestimmt nicht immer Spaß machen, aber deshalb macht man das ja am Ende auch. Und ich freue mich einfach so, dass es so ein großes Projekt ist. Ja.
Wovor hast du am meisten Respekt?
Ich glaube schon auch rein rational, und ich würde mal behaupten, dass ich eher rational denke, ist, glaube ich, die größte Gefahr der Verkehr an vielen Orten, dass man halt, also ich meine, durch diese Banned Roads wird ja schon auch das entschärft, aber dass man halt schnelle Wege sucht, die dann vielleicht oft auch größere Straßen sind. Wie die Straßen mit dem Verkehr sind. Und ich glaube, meine zweite größte Sorge ist die Hitze, wie man damit umgeht, also so über 40 Grad, dann wie der Körper da reagiert, wie man sich vor der Sonne schützt. Ich weiß schon auch aus Spanien und Portugal im Sommer, dass es halt extrem anstrengend sein kann. Und die dritte Angst sind halt so ein bisschen die Hunde, die wir schon angesprochen haben. Also ich glaube, die drei Herausforderungen sehe ich so für mich am größten.
Ja, und hast du irgendwie für die drei Punkte so dir Lösungen überlegt oder Strategien?
Ja, ich meine, ich versuche mich natürlich so gut wie irgendwie möglich vorzubereiten. Ich meine, das mit der Route kann man antizipieren, indem man vielleicht eine schlaue Route plant, die nicht nur schnell, sondern auch vielleicht für den Kopf irgendwie schön ist oder die jetzt, klar, ich fahre jetzt da keine Umwege, dass ich jetzt irgendwie tolle Orte sehe. Schon klar, ist ja ein Rennen. Aber ich glaube schon, dass man da ein bisschen drauf achten kann und versuche einfach, dass die Route irgendwie so passt, dass es mir auch Spaß macht. Zumindest in größten Teilen. Das mit der Hitze, da habe ich mir jetzt überlegt, also ich habe mit ein paar Leuten halt gesprochen, die das gefahren sind und wie sie sich vorbereitet haben. Und die Fiona hat erzählt, sie hat sich mit Sonnencreme, Klopapier auf die Arme geklebt, als die Haut angefangen hat, Blasen zu werfen. Und natürlich ist es jetzt nicht die ideale Lösung. Ich überlege, ob ich irgendwie so ein langes UV-Langarm-Shirt irgendwie in hell, also in weiß oder irgendwie noch mitnehme. Bin gerade da mit Specialized im Kontakt, was es da gibt. Ob das Sinn macht, sowas mitzunehmen, auch wegen der Hitze, ob ich das hier mal vorher testen kann. Und ja, die Hunde, ich glaube eigentlich, dass ich die Situation da schon ein paar Mal erlebt habe und bisher ist nie was passiert, also einfach halt die Situation so einzuschätzen, wann es besser ist, sofort vom Fahrrad abzusteigen, stehen zu bleiben. Also ich meine, das habe ich jetzt ein paar Mal durchgemacht und hoffe, dass die Taktik dann auch dort so aufgeht.
Was mir vor am ersten TCA besonders geholfen hat, einfach nur für den Kopf, war mit einem Hundetrainer zu reden, um einfach zu verstehen, wie tickt eigentlich ein Hund? Was möchte der oder was möchte der nicht, dass der nicht wehtun möchte? Dass das halt einfach nur so der Jagdinstinkt ist, der anspringt, wenn ein Rad vorbeifährt. Und dass du den Jagdinstinkt da wieder irgendwie stilllegen kannst und du dich selbst beruhigst. Also ich will jetzt nicht klug und gescheit daherreden. Das Wissen, das ist bekanntes Wissen, aber das war für mich irgendwie echt so beruhigend, dass ich weiß, da hat jemand einmal ein, zwei Stunden Zeit für mich und erklärt mir quasi eine Hundepsyche von innen irgendwie, um sie in den Hund reinversetzen zu können, weil das ist wirklich...
Ja, Hundepsychologe.
Ja, genau. Dann hast du nie mehr Angst, dass der dir was Böses will, sondern der ist halt auch nur irgendwie durch seine Instinkte getrieben. Eigentlich ist er ein total liebes Geschöpf und...
Ja, die Armen, die Viecher sind ja eigentlich auch ziemlich arm dran dort. Also eigentlich sind es ja oft auch sehr schreckhafte arme Köter, die da rumrennen, ja.
Eine Frage habe ich bitte noch. Es gibt ja auch andere lange Radrennen in der Größenordnung vom Transcontinental. Was hat für dich irgendwie so das ausgemacht, dass du sagst, hey, das ist es und nicht zum Beispiel Via oder Trans M oder alle anderen, die es da noch gibt? Ich weiß gar nicht, ob es noch viele andere gibt in der Dimension. Aber
Nordcap Teneriffa gibt es noch, Nordcap 4000.
Genau.
Ja, also für mich ist einfach TCA das unsupported Rennen in Europa, vielleicht sogar weltweit auf der Straße. Also es gibt wenig Rennen, die vergleichbar sind. Also schwierig, was anderes zu finden, merken wir ja jetzt schon. Und vor einigen Jahren habe ich einen guten Freund hier in Innsbruck gedotwatcht, als er das TCA gefahren ist. Das war, glaube ich, 2018 18 oder 19. Und er hatte mich damals so ein bisschen inspiriert, auch so Bikepacken zu gehen. Und ich bin dann, nachdem ich seinen Punkt da verfolgt habe, eben nach Lissabon geradelt. Und das war für mich so ein bisschen der Anfang für die ganze Sache. Also damals habe ich eigentlich dann beiläufig gemerkt, dass ich ganz gut lange Rad fahren kann, also dass es einfacher ist, als ich mir das vorgestellt hatte. Und damals war aber das TCA noch sowas, dass ich überhaupt nicht für mich in Erwägung gezogen habe, sondern ich dachte, ja, das können Leute machen. Also der Paul, da mein Kumpel damals hat es ja auch gemacht, aber ich dachte, ja, das machen andere, halt nicht ich. Und dann jetzt, nachdem ich über die Jahre so ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, dachte ich, okay, jetzt irgendwie ist es auch ganz schön, dass sich der Kreis so ein bisschen schließt und dass ich das, was mich auf die Idee gebracht hat, ursprünglich auch einfach selbst angehe. Und deswegen finde ich so ein bisschen, ja, ich watch diese Dots seit Jahren und verfolge dieses Rennen und irgendwie war schon klar, dass ich das mal machen will.
Du hast vorher gesprochen, du hast fürs Unknown Race einen Schlafsack dabei gehabt. Magst du vielleicht ein bisschen was preisgeben von deiner geplanten Schlafstrategie jetzt beim TCA?
Ja, ich werde auf jeden Fall wieder einen Schlafsack mitnehmen. Habe mir da von Cumulus so die einen kleineren Schlafsack nähen lassen, halt für kleinere Körpergrößen. und werde dann natürlich ein bisschen ja, leichteres Setup mitnehmen als jetzt beim Unknown, also nicht das Schlaf-Winter-Equipment, aber schon so, dass ich mich nachts einfach überall hinlegen kann, so wie das beim Three Peaks und so auch gut funktioniert hat. Ich werde wahrscheinlich auch das erste Mal mit einem Nabendynamo fahren, wird halt noch ein bisschen autarker sein und ich schlafe eigentlich gern draußen. Ich schätze sehr, dass man da Zeit spart, weil man halt nicht in ein Hotel einchecken muss und wenn die Bedingungen gut sind, dann bevorzuge ich das eigentlich. Wobei sicherlich wird man auch mal eine Unterkunft aufsuchen, weil bisher hatte ich in jedem Rennen die Situation, dass irgendwas passiert, dass es das halt dann sein muss und dann tut es auch sehr gut, einfach weil man sich besser erholt. Also ich glaube, es wird so eine Mischung dann aus draußen schlafen und Hotel. Genau, und wie viel genau ich schlafe, werde ich einfach, glaube ich, mal ausprobieren. Also wie der Körper sich so anfühlt die ersten Tage, aber ich werde jetzt die ersten Tage nicht unter 4 Stunden schlafen, auf gar keinen Fall. Also eher länger und eher konservativ daran gehen, vielleicht auch 5 Stunden und dann schauen, dass ich halt gegen Ende des Rennens, weil das ja doch auch sehr lang wird, noch genug Reserven habe, hoffentlich.
Ein kleines Stück von der Strecke kennst du definitiv, oder? Du hast vorher gesagt, den Mangard bist du beim Three Peaks schon gefahren. Ich war jetzt auch unlängst dort im Training. Ich habe das zum ersten Mal gesehen, den Pass for Siege habe ich schon ganz, ganz oft erlebt übers Race Around Slovenia. Da bin ich irgendwie 6-mal mitgefahren, aber das ist schon zwischen 2007 und 2012 passiert. So lang. Das war eigentlich dort, wo ich mein erstes großes Radlrennen gemacht in Slowenien. Jetzt sind schon ein paar Jahre vorbeigegangen, da sind wir jedes Jahr über den Vrsic gefahren. Wunder, wunderschön. Und bis dorthin haben wir ja freie Routenwahl von Frankreich weg. Das heißt, wir werden uns irgendeinen günstigen Weg durch die Berge suchen. Und da genau, kennen wir ja wahrscheinlich auch einiges.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt außer den, also ich meine, man darf jetzt nicht über die Route sprechen, wir wollen jetzt auch niemand hier auf irgendwelche Fährten lenken, aber ich, außer jetzt den Startern von Roubaix weg, wird mir da, glaube ich, einiges bekannt sein, ja. Genau, irgendwie ist es auch schön, dass dann gefühlt, glaube ich, geht es, ich meine, es ist ein sehr langer Stretch schon bis zum Mangard, aber ich glaube, danach geht es dann erst eigentlich richtig los.
Vielleicht kann man nur dazu sagen, man kann über den Großglockner fahren, muss aber nicht. Es gibt vielleicht Wege, die weniger Höhenmeter hätten. Außer, so wie du sagst, man fährt auch für Herz und für Seele und für die Psyche. Großglockner ist wahrscheinlich die schönste Möglichkeit.
Ich finde schon, der Großglockner ist mit der härteste Berg, den ich jemals gefahren bin. Also ich werde versuchen, das zu vermeiden.
Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lang und dann geht's los. Ich bin schon super, super, also vielleicht nicht aufgeregt oder angespannt, aber einfach so voll mit Vorfreude und voll mit Tatendrang. Und ich freue mich, wenn wir beide uns bald treffen in Roubaix.
Ja, voll. Ich mich auch. Ich habe schon Gänsehaut, wenn wir dran denken oder wenn ich dran denke, wie wir da im Velodrom sind.
Ja, also ich glaube, ist nördlich davon, aber einen Schlenker über den Carrefour de Labre kann man dann schon noch machen. Dann weiß man auch, ob das Reifensetup die richtige Wahl war oder nicht?
Ja, es gibt ja einen Startparcours. Ich glaube, die ersten sind es 60 Kilometer circa.
Genau, bis nach Geratsbergen.
Ja, sind vorgegeben. Also da sind einige Kopfsteinpflasterabschnitte drinnen. Und in Geratsbergen, wo bisher immer der Start war, fahren wir dann wieder diese Koppelmühr. Und von dort weg ist frei Routenplan. Das heißt, eigentlich ist nicht Start nur auf die Koppelmühr, so wie bisher, sondern der Start ist halt 60 Kilometer quasi weiter vorverlegt.
Genau, ja. Aber die Kopfsteinpflaster nehmen wir schon mit.
Nehmen wir mit, ja.
Sehr cool. Dann habe ich noch zum Abschluss, brauchen wir jetzt nicht zu sehr ausführen, ganz eine kurze Frage. Bist du schon einmal in Asien Rad gefahren? Also in, ja, wir haben gerade vorher über Japan geredet, blöde Frage, aber bist du in der Gegend rund um Istanbul schon einmal mit dem Rad gefahren? Kennst du die dort aus oder ist das Neuland für dich?
Ist für mich komplettes Neuland. Das war schon auch ein Grund, warum ich mich aber da anmelden wollte, weil ich alles, was da nach Kroatien kommt, wird für mich auf jeden Fall neu und das finde ich aber auch total cool. Also ich freue mich irgendwie wieder. Ich erinnere mich gern zurück an das allererste Three Peaks und da war alles so ein bisschen magisch, weil ich so keine Ahnung hatte. Ich war an 99% der Orte damals noch nie. Und inzwischen, wenn man halt so viel Bikepacken geht und überall hier in Alpen schon war, ich habe jetzt das Gefühl, auch wenn ich hier meine Heatmap anschaue, ich kenne da jetzt jeden Zipfel. Und irgendwie freue ich mich auf dieses Unbekannte und dann auf alles, was nach Kroatien kommt.
Ja, auf Istanbul freue ich mich ja wahnsinnig. Also wir fahren ja in Kanakale oder Kanakale, bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, ist ja noch der letzte Checkpoint und dann fahren wir quasi so außen rum ums Marmara-Meer auf der asiatischen Seite und kommen dann von Osten her nach Istanbul. Wir fahren also nicht den direkten Weg quasi von Griechenland oder Bulgarien und also diese circa 500 Kilometer oder ist es ein bisschen mehr durch den asiatischen Teil der Türkei, das wird sicher spannend.
Ich glaube auch, das wird richtig hart. Ich glaube, da wird das Rennen nochmal richtig Fahrt aufnehmen. Es wird bestimmt wild und heiß.
Und hoffentlich nicht so ein Finish-Parcours wie letztes Jahr. Ich will nicht noch einmal mein Radl schieben, bitte nicht.
Ja. Ja, also cool. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du unsere obligatorische Verspätung auch in Kauf genommen hast. Aber du bist ja auch an der Uni angestellt. Du weißt, wie es ist, die akademische Viertelstunde. Die gönnen wir uns auch. Die nehmen wir uns auch raus. Wir wünschen dir viel Spaß und gutes Gelingen bei deinem TCR.
Und wir sehen uns in Roubaix. Und
danke.
Bis bald. Und bitte alle, die uns jetzt zuhören und wirklich Bock haben, zuzuschauen. Es gibt unter, keine Ahnung, wie der Dotwatching-Link heißt. Der wird noch bekannt gegeben. Das werden wir sicher, Jana, bei dir sehen auf Instagram oder auf deinen Kanälen, bei mir auch. Und dann freuen wir uns alle über gedrückte Daumen.
Auf jeden Fall, ja. Und dir, Flo, alles Gute fürs Three Peaks.
Ja, danke. Das ist, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich schon vorbei, aber jetzt steht es erst bevor in 2 Wochen und ich bin so nervös.
Ja, man fühlt sich immer, als würde man jetzt dann zum Schlachter
ja,
vorgeführt.
Es ist schlimm.
Aber der Zustand ist auch schön. Also
ja,
diese Voranspannung.
Jetzt kann man nichts mehr machen.
Jetzt ist es zu spät, ja.
Jana, bis bald.
Bis dann.
Podcast-Werkstatt.